Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist RAI, Radio Argentinien in die Welt, der internationale Dienst des argentinischen Radios von Radio Nacional. Es ist 17.01 Uhr hier in Argentinien und 20.01 Uhr nach koordinierter Weltzeit. Hier in Buenos Aires ist es heute nicht mehr ganz so drückend heiß wie in den letzten Tagen, aber immerhin noch 28 Grad bewölkt. Ich bin Markus Christoph und ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres täglichen oder fast täglichen Programms in deutscher Sprache, denn gestern erschien oder gab es die Sendung ja nicht und das war für mich auch überraschend, als ich hier ins Studio kam mit der vorbereiteten Sendung mit den Unterlagen dazu in der Hand, hieß es, dass das aus technischen Gründen nicht möglich war, wäre eine Ausstrahlung vorzunehmen. Also gestern gab es keine Sendung, überraschend und kurzfristig. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung. Dafür haben wir dann heute umso mehr Nachrichten für Sie vorbereitet. Und wir starten dann mal ins Programm mit den Schlagzeilen. Präsident Milei hat US-Außenminister Blinken in der Casa Rosada zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen empfangen. Die argentinische Regierung hat beschlossen, die Antidiskriminierungsbehörde INADI zu schließen. IWF-Vize hat die Maßnahmen der argentinischen Regierung gelobt, hat aber eine stärkere Unterstützung für ärmere Bevölkerungsgruppen eingefordert. Außenministerin Mondino hat ihr Missfallen über die Reise ihres britischen Amtskollegen David Cameron zu den Malvinen zum Ausdruck gebracht. 22.500 Sozialpläne werden ausgesetzt wegen Auslandsreisen. Soziale Organisationen veranstalten einen nationalen Protesttag mit 500 Straßensperrungen. Der argentinische Kongress beginnt mit der Prüfung des Dekrets von Präsident Milei zur Aufhebung von Dutzenden von Gesetzen. Die Regierung schließt eine neue Abwertung des Peso aus und die Universitäten fordern ein höheres Budget. Inter Miami ist mit einem Sieg in die Saison gestartet und Messi wird von einer Zeitschrift zum beliebtesten Sportler der Vereinigten Staaten gekürt. Präsident Javier Milei ist am Freitag in der Casa Rosada mit dem US-Außenminister Antony Blinken zusammengetroffen. Der US-Politiker bezeichnete das Treffen als unglaublich positiv und hob das außergewöhnliche Potenzial Argentiniens hervor. In einer gemeinsamen Erklärung mit Außenministerin Diana Mondino bedankte sich Blinken für die Zeit, die sich der Präsident genommen habe und für die Tiefe des Gesprächs, die das Interesse an einer Vertiefung und Stärkung der Beziehungen zwischen beiden Ländern widergespiegelt habe. Mondino ihrerseits dankte dem US-Außenminister nach seinem Treffen mit Milei in der Casa Rosada für seine Zeit und Mühe, Argentinien zu besuchen und die enormen Veränderungen zu verstehen, die derzeit eingeleitet werden. Mondino sagte, wir hoffen, dass die bilateralen Beziehungen weiterhin Früchte tragen werden und dass Argentinien und die Vereinigten Staaten die gemeinsamen Werte von Demokratie und Freiheit zeigen können. So Mondino, die an ihrem Revers eine gelbe Anstecknadel mit dem Slogan Bring Them Home trug, eine Anspielung auf den weltweiten Aufruf zur Freilassung der Menschen, die seit Oktober vorigen Jahres von der Hamas als Geiseln gehalten werden. Blinken betonte, dass sein Land hoffe, die Partnerschaft mit Argentinien in den kommenden Monaten und Jahren auszubauen. Er dankte Präsident Milei für die Unterstützung Israels, die bereits zur Freilassung der argentinischen Geiseln geführt habe. Musik. Die argentinische Regierung hat die endgültige Schließung des Nationalen Instituts gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, kurz INADI, angeordnet. Dies sagte Präsidentensprecher Manuel Adorni, der auch andeutete, dass dies erst das erste von mehreren Instituten sei, das abgeschafft werden soll. Eines der Ziele von Präsident Milei, so Adorni, sei die Verkleinerung des Staates und die Abschaffung von allem, was den Argentiniern keinen Nutzen bringe. So der Sprecher bei einem seiner üblichen Treffen mit Journalisten in der Casa Rosada. Und Adorni fuhr fort, die Entscheidung wurde getroffen, mit der Auflösung verschiedener Institute fortzufahren, die in Wirklichkeit absolut keinen Zweck erfüllen oder Orte sind, um Arbeitsplätze für Parteigänger zu schaffen. Und das erste von diesen wird das INADI sein, also Adorni. Die Schließung des INADI war bereits im Entwurf des sogenannten Omnibus-Gesetzes enthalten, den die Regierung Ende letzten Jahres dem Kongress vorlegte. Obwohl der Entwurf im Allgemeinen angenommen wurde, wurde er schließlich von der Regierungspartei selbst zurückgezogen, nachdem die Regierung bei der Debatte über die einzelnen Gesetze nicht die notwendige Unterstützung erhalten hatte. Nach Angaben Adornis hat die Einrichtung INADI, die zur Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung gegründet wurde, derzeit 400 Mitarbeiter und Büros im ganzen Land. Obwohl er keine Namen nannte, sagte Adorni, dass solche Einrichtungen oft von Funktionären mit zweifelhafter Eignung geleitet würden. Und Präsident Milei wurde noch deutlicher. Er sagte, INADI war die Gedankenpolizei der Kirchneristen, also haben wir sie geschlossen. Das sagte der Präsident in einem Interview mit dem TV-Sender TN. Er fügte hinzu, dass bislang bereits insgesamt 50.000 Menschen vom Staat entlassen worden seien, die nicht gearbeitet hätten. 10.000 Verträge seien nicht verlängert worden. In diesem Sinne bekräftigte der Staatschef, dass seine Regierung für einen Strukturwandel stehe, der eine 180-Grad-Wende anstrebe. Er wies darauf hin, dass einige Leute über die von ihm vorgenommenen Kürzungen verärgert seien, weil sie wohl einen Arbeitsplatz verloren hätten. Bei einem solchen Wandel müssten Politiker es aber ertragen, dass es Menschen gäbe, die sie verachten, sagte Milei. Die erste stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Geeta Gopinath, hat bei ihrem Treffen mit Präsident Milei die ersten Maßnahmen von dessen Regierung gelobt. Sie forderte bei dem Gespräch in der Casa Rosada aber auch eine stärkere Unterstützung für die schwächeren Sektoren der Gesellschaft. Gopinath wünscht, dass die Last der Einschnitte nicht unverhältnismäßig stark auf die arbeitenden Familien falle. Die Vertreterin des IWF gab eine Erklärung zum Abschluss ihres Besuchs in Buenos Aires ab. Auf der Agenda standen dabei auch Treffen ihres Teams mit Vertretern des Arbeits- und Wirtschaftssektors in Argentinien. Bei ihrem Treffen mit Präsident Milei und dessen Wirtschaftsteam, darunter Kabinettschef Nicolas Posse, Wirtschaftsminister Luis Caputo und Zentralbankchef Santiago Bausili, würdigte die stellvertretende Direktorin des Fonds die wichtigen Anstrengungen zur Wiederherstellung der makroökonomischen Stabilität durch die Schaffung einer soliden fiskalischen Basis. Sie sagte, die ersten Maßnahmen beginnen Früchte zu tragen, auch wenn der Weg dorthin schwierig bleibe. Eine kohärente und gut kommunizierte Geld- und Wechselkurspolitik werde notwendig sein, um die Inflation dauerhaft zu senken, die Reserven wieder aufzubauen und die Glaubwürdigkeit zu stärken, so Gopinath. In diesem Zusammenhang stellte sie fest, dass angesichts der kurzfristigen Stabilisierungskosten nachhaltige Anstrengungen zur Unterstützung schwacher Bevölkerungsgruppen und zur Erhaltung des realen Werts von Sozialhilfe und Renten unerlässlich seien. Sie betonte auch, dass sichergestellt werden müsse, dass die Last der Anpassung nicht unverhältnismäßig stark auf den arbeitenden Familien laste. Gopinath erachtet es als wichtig, den Erfolg der Reformen der Regierung sicherzustellen, indem pragmatisch gearbeitet werde, um gesellschaftliche und politische Unterstützung aufzubauen. Dies sei von entscheidender Bedeutung, um Dauerhaftigkeit und Wirksamkeit zu gewährleisten. Die Die argentinische Außenministerin Diana Mondino hat sich mit ihrem britischen Amtskollegen David Cameron getroffen und ihren Unmut über dessen Besuch auf den Malvinen geäußert. Das Treffen fand in Rio de Janeiro im Rahmen des G20-Gipfels der Außenminister statt. Laut einer Erklärung des argentinischen Außenministeriums erklärten Mondino und Cameron, dass es Meinungsverschiedenheiten über die Souveränität der Inselgruppe gäbe. In der Mitteilung heißt es, die Ministerin habe die Rechte Argentiniens an den Malvinen betont und sie bekräftigte die Bereitschaft von Buenos Aires, den Streit friedlich und im Einklang mit dem Mandat der internationalen Gemeinschaft beizulegen. Abgesehen von der Souveränitätsfrage waren sich die beiden Chefdiplomaten einig in der Verurteilung der russischen Offensive in der Ukraine und in der Absicht, die bilateralen Beziehungen zu vertiefen. Die Dinge an ihren Platz stellen, schrieb Mondino auf ihrem Ex-Account neben einem Foto, das sie mit dem ehemaligen Premierminister des Vereinigten Königreichs zeigt. Cameron war am Montag auf den Malvinen. Dort äußerte er den Wunsch, dass die Bewohner der Inseln für immer britisch bleiben wollen. Seine Anwesenheit auf den Inseln wurde von mehreren argentinischen Gouverneuren und Veteranen des Krieges von 1982 sowie anderen führenden Politikern verurteilt. Die argentinische Regierung hat die Zahlung an mehr als 22.500 Begünstigte des Programms Potenciar Trabajo, also Arbeit potenzieren, für 3 Jahre ausgesetzt. Der Grund, die Betroffenen waren ins Ausland gereist. Die Sanktion wurde von Gerichten festgestellt. Dies geht aus dem im Amtsblatt veröffentlichten Beschluss 82 aus 2024 hervor, der vom Staatssekretär Pablo Maria de la Torre unterzeichnet worden ist. Dieser ist der Sekretär für Kinder, Jugendliche und Familien im Ministerium für Humankapital. Es handelt sich bei den Betroffenen um Begünstigte des Programms Potenciar Trabajo, die ihren Status der sozialen Schutzbedürftigkeit verloren haben. Wobei der Umfang der Reisebewegung jedes Begünstigten berücksichtigt werde, heißt es in der Entscheidung. Bereits am 5. Oktober vorigen Jahres, also noch während der Regierung von Alberto Fernández, wurde eine Ermittlung eingeleitet gegen die für die Gewährung und Kontrolle des Programms verantwortlichen Beamten. Zudem wurde die Aussetzung oder Streichung der Sozialpläne von Begünstigten, die ins Ausland gereist waren, beantragt. Ein breites Spektrum sozialer, linker, unabhängiger und peronistischer Organisationen hat heute einen neuen landesweiten Protesttag mit 500 Straßenblockaden im ganzen Land und auf den Zufahrtsstraßen zur Stadt Buenos Aires veranstaltet. Sie forderten unter anderem Lebensmittelhilfe für Gemeinschaftskantinen und Suppenküchen. Der Nahrungsmittelnotstand kann nicht länger warten, genug der Kürzungen, lautete der Slogan. Ein Schwerpunkt der Proteste war vor dem Amtssitz der Ministerin für Humankapital Sandra Petovejo in der Innenstadt von Buenos Aires. Der Tag wurde einberufen, um Unterstützung für Gemeinschaftskantinen zu fordern in Ablehnung des Lohnstopps und der Kürzung der Beträge in den Sozialplänen. Die Sozialaktivistin Marianela Navarro erklärte gegenüber der Presseagentur Telam, wörtlich, wir befinden uns in einer absolut kritischen Situation. Die Regierung begeht ein soziales Verbrechen an Millionen von Arbeiterfamilien, die heute keinen Teller mit Essen haben. Die Haltung der Regierung ist unnachgiebig, sie lässt die Armen im Stich. Sie schließt die Arbeiter aus. Heute warten 44.000 Suppenküchen, die wir sozialen Bewegungen seit 2 Jahrzehnten unterstützen, darauf, dass der Staat und Ministerin Petovejo endlich Lebensmittel liefern. Der Kongress beginnt mit der Analyse des Dekrets, das Präsident Javier Milei im vergangenen Dezember unterzeichnet hat, um Dutzende von Gesetzen aufzuheben. Es handelt sich um das sogenannte DNU oder auch Dekret der Notwendigkeit und Dringlichkeit, das der Präsident als Instrument der Deregulierung der Wirtschaft präsentierte. Derartige Beschlüsse müssen jedoch gemäß der nationalen Verfassung vom Parlament geprüft werden. Mit mehrwöchiger Verspätung wurden nun die Kommissionen gebildet, die Millets DNU sowie andere noch vom ehemaligen Präsidenten Alberto Fernandes unterzeichnete Dekrete prüfen werden. Finanzminister Luis Caputo hat eine erneute Abwertung ausgeschlossen, eine Abwertung des Pesos ausgeschlossen, nachdem im vergangenen Dezember eine Abwertung um mehr als 50% vorgenommen worden war. Dies ist nicht in unseren Plänen, sagte Caputo in einem Interview mit dem TV-Sender TN am Mittwoch. Er bestätigte auch das Ziel der Dollarisierung Argentiniens, stellte jedoch klar, dass dies geschehen werde, wenn die Bedingungen optimal seien. Caputo betonte auch, dass das Jahr 2024 in wirtschaftlicher Hinsicht hart sein werde. Er sei aber zuversichtlich, dass es 2025 einen Aufschwung geben werde. Caputo empfing gestern in Buenos Aires die stellvertretende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, die Inderin Gita Gopinath. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wurde der IWF-Delegation eine positive Bilanz des öffentlichen Haushalts für Januar präsentiert. Das erste Mal seit 2012, dass dies geschehen sei. Es sei gleichwohl erwähnenswert, dass das Streben nach einem Nulldefizit durch die Kürzungen in verschiedenen Sektoren der Gesellschaft Besorgnis und Proteste hervorruft. In dieser Woche äußerten sich mehrere öffentliche Universitäten, die in Argentinien keine Gebühren von ihren Studenten verlangen und ausschließlich vom Staat finanziert werden, sich in diesem Sinne. Der Grund dafür ist, dass die Regierung den Haushalt 2023 für das laufende Jahr verlängert hat, der angesichts der jährlichen Inflationsrate von über 200% aber nicht mehr aktuell ist. Lionel Messis Inter Miami hat Real Salt Lake im ersten Spiel der Major League Soccer mit 2:0 besiegt. Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft spielte dabei eine herausragende Rolle, indem er das erste Tor vorbereitete, das dann Robert Taylor erzielte. Darüber hinaus soll der ehemalige Barcelona-Spieler der beliebteste Sportler in den USA sein. Dies geht aus einer Studie von Social Science Research Solutions hervor. Dieser Quelle zufolge ist Messi der von den US-Amerikanern im letzten Quartal am meisten anerkannte Sportler. Damit verdrängte der Fußballer aus Rosario den Footballspieler Tom Brady vom ersten Platz. Dies ist bemerkenswert in einem Land, in dem Basketball und Baseball viel beliebter sind als Fußball, anders als in Südamerika und Europa. River Plate hat am heutigen Freitag mit dem Verkauf von Eintrittskarten für den Superclásico gegen Boca Juniors am Sonntag an Mitglieder begonnen, die keine Dauerkarte besitzen. In diesem Zusammenhang sind bereits rund 45.000 Plätze für Mitglieder reserviert, die über eine Jahreskarte Zugang zu den Heimspielen von River Plate haben. Weitere 40.000 Plätze sind für die übrigen Mitglieder reserviert. Ja, noch so viele Nachrichten, hören wir mal ein wenig Musik, würde ich vorschlagen. Wir haben hier im Programm Sandra Peralta und Leandro Cassioni einen Tango, Una Larga Noche.
Si es solo una larga noche, Samacueca, Samacueca, es solo una larga noche. quisiera ser larga aurora perfumada de afana y azulada, una sábana bordada de rumores y de amores, o estrella de la mañana invasora desvelada de mi ventana cerrada, samacueca, samacueca de mi ventana cerrada. Mi noche nunca es aurora que llega por la mañana, es solo larga cornisa que da la vuelta a la nada, samacueca, samacueca que da vuelta a la nada. Es solo miedo, mi noche, miedo lento, lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Samacueca, samacueca, me pierde una larga noche, y es solo una larga noche. Samacueca, samacueca de mi ventana cerrada, que da la vuelta a la nada, samacueca, samacueca, dentro de una larga noche, es solo una larga noche, samacueca, samacueca.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentina in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE Radio Argentinien in die Welt, den internationalen Dienst des argentinischen Radios. Mein Name ist Markus Christoph und ich führe Sie heute durch das deutschsprachige Programm. Und ja, es ist hier 17.24 Uhr, wir sind live in Buenos Aires und wir werfen mal einen Blick in Nachrichten aus der Region, Nachrichten aus Lateinamerika, und wir fangen an mit einer Nachricht aus Venezuela. Dort nach Angaben der dortigen Regierung sind beim Einsturz einer illegalen Goldmine 16 Menschen ums Leben gekommen. Demselben offiziellen Bericht zufolge wurden bei dem Unglück in der Mine Bula Loca im Bundesstaat Bolívar des Weiteren 11 Menschen verletzt. Die Regierung korrigierte damit Angaben der Gemeindebehörden im Gebiet der Tragödie, bekannt als La Paragua, nach denen sogar 30 Menschen ums Leben gekommen sein sollten und 100 Vermisste zu beklagen waren. In einer Fernsehansprache versicherte Präsident Nicolas Maduro, dass das gesamte Zivilschutzteam nach Bolívar entsandt worden sei. Obwohl die Mine sehr abgelegen ist, seien bereits Rettungsteams vor Ort, sagte der Staatschef. Die Opposition macht indes die Regierung für die unsicheren Bedingungen verantwortlich, unter denen der Bergbau in Venezuela betrieben wird. In X erklärte die Opposition, Zitat, die Art und Weise, wie das Regime diese Form von Bergbau zulässt, bringt nur menschliche und ökologische Tragödien in unser Land. Der brasilianische Außenminister Mauro Vieira hat beklagt, dass die UNO gelähmt und daher nicht in der Lage sei, den Verlust von Menschenleben in Konflikten wie in der Ukraine und im Gazastreifen zu stoppen. Der Diplomat sagt dies bei der Eröffnung des G20-Außenministergipfels in Rio. In diesem Zusammenhang forderte Vieira eine Reform der multilateralen Organisationen, insbesondere des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Brasilien drängt seit Jahren auf Änderungen in der Führung des UN-Exekutivorgans, in denen die fünf ständigen Mitglieder immer noch ein Vetorecht haben. Vieira sagte, die G20 sei das einzige Forum, in dem Länder mit gegensätzlichen Ansichten zusammenkommen. Und in diesem Kontext könnten sie produktive Diskussionen führen, ohne das Hindernis starrer Positionen, die in anderen Gremien regelmäßig zum Ausdruck gebracht würden. Der brasilianische Außenminister leitet den G20-Gipfel. Der Außenminister in Rio inmitten eines diplomatischen Konflikts seines Landes mit Israel wegen der Äußerungen von Brasiliens Präsident Lula zur Lage im Gazastreifen. Der brasilianische Präsident verglich bekanntlich die aktuelle Situation dort mit dem Holocaust, woraufhin die israelische Regierung ihn zur Persona non grata erklärte. Die ehemalige First Lady Haitis, Martine Moïse, hat am Mittwoch die Echtheit eines Gerichtsbeschlusses angezweifelt. Dieser wurde in der Woche ausgestellt und belastet sie im Zusammenhang mit der Ermordung ihres Mannes Jovenel Moïse im Jahr 2021 und will sie vor Gericht stellen. Martins Anwälte sagten, eine mögliche Kopie eines Beschlusses aus dem Büro des Ermittlungsrichters Walter Wessert-Voltaire, der für den Fall der Ermordung von Präsident Moïse zuständig ist, hat sich in den sozialen Netzwerken verbreitet. Und sie fügten hinzu, dass dem Dokument aber die wesentlichen Elemente der Legalität und Authentizität fehlten, nämlich die Unterschrift des Untersuchungsrichters und das Siegel seines Büros. Am Dienstag wurde laut der Tageszeitung Haiti Libre ein von Voltaire unterzeichneter und auf den 25. Januar datierter Beschluss bekannt, der die Verhaftung und den Prozess gegen 51 Personen vorsieht. Diesen soll eine Beteiligung an der Ermordung nachgewiesen werden, darunter die ehemalige First Lady und der ehemalige Premierminister Claude Joseph. Das Anwaltsteam von Martine Moïse fügte hinzu, dass ihre Mandantin nicht ordnungsgemäß informiert worden sei. Das angebliche Dossier hätte aufgrund der Bedeutung des Falls nicht vor seiner offiziellen Veröffentlichung in Umlauf gebracht werden dürfen. Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei bewaffneten Gruppen sind im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero 12 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte Präsident Andrés Manuel López Obrador am Mittwoch mit, einen Tag nachdem die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben hatte, dass in 5 der Fällen die Leichen verbrannt in der Gegend gefunden wurden. Der Präsident sagte, es wird vermutet und wir brauchen noch alle Informationen, dass es sich um eine Konfrontation zwischen kriminellen Banden handelt. Bislang wurden 12 Todesfälle bestätigt, so López Obrador während seiner üblichen morgendlichen Pressekonferenz. Der mexikanische Staatschef fügte hinzu, dass eine Operation der Bundespolizei im Gange sei, so die Nachrichtenagentur AFP. Die Konfrontation habe demnach am vergangenen Montag in der Stadt Las Tunas in der Gemeinde San Miguel Totolapan stattgefunden, wo im Oktober 2020 bei einem Angriff einer kriminellen Gruppe auf den Stadtpalast etwa 20 Menschen, darunter auch der Bürgermeister, getötet wurden. Da das Gebiet in den Bergen von Guerrero liegt und schwer zugänglich ist, hat die Staatsanwaltschaft für die ersten Ermittlungen die Unterstützung der Bundespolizei angefordert. In Guerrero, einem der gewalttätigsten Bundesstaaten Mexikos, wurden in den letzten Wochen Zusammenstöße zwischen Gruppen der organisierten Kriminalität gemeldet. Diese legten den Verkehr in der Provinzhauptstadt Chilpancingo und in der Touristenstadt Taxco lahm. Die kolumbianische Regierung hat am Mittwoch die Nationale Befreiungsarmee ELN beschuldigt, die im November 2022 begonnenen Friedensgespräche in eine unnötige Krise gestürzt zu haben. Einen Tag zuvor hatte die Guerilla-Gruppe beschlossen, den Prozess einzufrieren. Sie behauptete, es habe Verletzungen des Abkommens gegeben. Die Regierung erklärte, die einseitig von der ELN getroffenen Entscheidungen liegen in ihrer Verantwortung und führen zu unnötigen Krisen, die die bewaffnete Konfrontation und die von den Gemeinden erlittene Gewalt verlängern und das Vertrauen der kolumbianischen Gesellschaft in ihren Friedenswillen schwächen. Dies erklärte die Regierungsdelegation für die Friedensgespräche mit der ELN in einer an die Presse gegebenen Erklärung. Damit reagierte die Nationalregierung auf eine Erklärung der ELN, die am Dienstagabend in ihren sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte, dass sie der Regierung von Gustavo Petro Handlungen vorwirft, die gegen die Vereinbarungen der Friedensgespräche verstoßen. Die Guerilla sagte, ohne die Verantwortung für die Geschehnisse zu übernehmen, werden die Gespräche zwischen der ELN und der nationalen Regierung in eine Phase des Einfrierens gebracht, bis die Regierung bereit ist, sich an die Vereinbarungen zu halten, so die ELN aus den Bergen Kolumbiens heraus, wie es in dem Text hieß. Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro schließt nicht aus, dass er wegen des angeblichen Putschversuchs, der ihm vorgeworfen wird, verhaftet werden könnte. Er vermied es zu bestätigen, ob er bei der Polizei aussagen werde. Gleichwohl versicherte er, dass er am Sonntag an den Demonstrationen zu seiner Unterstützung in Sao Paulo teilnehmen werde. Der ehemalige Präsident sagte gegenüber dem Radiosender CBN Recife, heute kann man für nichts verhaftet werden. Bolsonaro bestritt jede Beteiligung an einem angeblichen Komplott, das er und sein engster Kreis laut Anklage inszeniert haben sollen, mit dem Ziel zu verhindern, dass es nach den Wahlen im Oktober 2022 zu einem Regierungswechsel kommt. Bolsonaro erklärte nun, dass ein echter Putschversuch Panzer auf der Straße erfordere. Er sagte, es müsse Waffen geben, eine Verschwörung, Panzer auf den Straßen, eine Autorität, eine Figur, die diesen Putsch anführt. Und er fragte, was für ein Wahnsinn sei das Gerede von einem Putsch. Der Oppositionsführer vermied es zu bestätigen, ob er der Aufforderung von Polizei und Justiz nachkommt und zu den Untersuchungen Stellung beziehen werde. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und der US-Außenminister Antony Blinken waren sich am Mittwoch einig über die Notwendigkeit der Gründung eines palästinensischen Staates. Die beiden Politiker trafen sich inmitten einer diplomatischen Krise zwischen Brasilien und Israel wegen des Kriegs im Gazastreifen im Präsidentenpalast von Brasilia. Präsident Lula habe seinen Wunsch nach Frieden und einem Ende der Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen bekräftigt, so die brasilianische Präsidentschaft. Beide Seiten stimmten demnach darin überein, dass ein palästinensischer Staat geschaffen werden müsse. Das Treffen im Planalto-Palast dauerte eine Stunde und 50 Minuten und wurde auch von Lulas Sonderberater, dem ehemaligen Außenminister Celso Amorim, und der US-Botschafterin in Brasilia Elizabeth Begley begleitet. Es war ein ausgezeichnetes Treffen. Ich bin Präsident Lula sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat. Es war ein ausgezeichnetes Treffen. Die Vereinigten Staaten und Brasilien machen sehr wichtige Dinge zusammen, sagte Blinken zu Reportern, als er das Treffen am Sitz des Präsidenten verließ. Und er fügte hinzu, wir arbeiten auf bilateraler, regionaler und globaler Ebene zusammen. Es ist eine sehr wichtige Partnerschaft. Und wir sind sehr dankbar für die Freundschaft Brasiliens, so der US-Außenminister. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören jetzt zur Abwechslung mal wieder ein wenig Musik. Fidel Nadal, argentinischen Reggae, und das Stück heißt Mundo Maravilloso, wunderschöne Welt.
Maravilloso, ¿por qué desperdiciarlo? No ven que tenemos que disfrutarlo. Es un mundo maravilloso. Sì.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mondo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinien in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen DX-Rubrik werden wir viele Neuigkeiten aus der Welt des Rundfunks mitteilen. Diese wurden wie gewohnt von Arnaldo Slane zusammengestellt. Wir beginnen mit unserer üblichen Ecke für Hörvorschläge. Wir empfehlen Ihnen also auch diesmal Papier und Bleistift zur Hand zu nehmen, damit Sie die Informationen über die Sender, die Sie in den nächsten Tagen empfangen können, genau notieren können. Die erste Information stammt aus Dänemark, wo zwei Sender auf Kurzwelle aktiv sind. World Music Radio aus Bramming wurde auf 5930 kHz um 7.13 Uhr UTC in englischer Sprache gehört, und zwar von Spanien aus durch den lokalen DX-Experten Manuel Mendes. Der iberische Kollege meldete sich ebenfalls bei World Music Radio, in diesem Fall jedoch bezüglich eines Senders in der dänischen Stadt Randers auf der Frequenz 15.700 kHz zwischen 8.31 Uhr und 8.49 Uhr UTC, immer in englischer Sprache. Ein weiterer dänischer Sender mit geringer Leistung namens Radio 208, der von Hvidovre aus sendet, wurde von Mendes von Spanien aus auf der Frequenz 5970 kHz sehr früh am Morgen um zwischen 7.28 Uhr und 7.39 Uhr UTC empfangen. Radio 208 sendet ebenfalls auf Englisch. Wir fahren in Mitteleuropa fort, genauer gesagt in Österreich, auf der Frequenz von 6145 kHz im 49 Meter Band haben wir die Eröffnung der Sendungen des österreichischen Rundfunks, allgemein bekannt als Ö1, über den Sender in Moosbrunn gehört, der in deutscher Sprache sendet und nach dem Pausensignal und der Kennzeichnung sein Morgenjournal beginnt. Wir wechseln den Kontinent und reisen virtuell nach Indien, wo das ehemalige All Indian Radio, das jetzt Akashvani External Services heißt, die neue Frequenz 11.805 nutzt. Die alte Frequenz und damit die alte Frequenz von 11.560 kHz ersetzt. Diese Sendungen auf der Frequenz 11.805 kHz werden von Neu-Delhi aus ausgestrahlt, genauer gesagt von dem sogenannten Kingsway Broadcast Zentrum, und zwar nach folgendem Zeitplan: von 3 bis 4.30 Uhr auf Baluchi, von 4.30 Uhr bis 6 Uhr auf Pashto, von 9 Uhr bis 10.30 Uhr auf Nepali und von 10.45 Uhr bis 12.15 Uhr auf Tibetanisch. Wie wir Ihnen immer wieder sagen können, gibt es eine verlockende Möglichkeit, Radiosender über Stationen zu hören, die die Einrichtungen von Relaiszentren nutzen. So können Sie versuchen, Tadschikistan einzustellen, das auf der Frequenz 9800 kHz das Signal des religiösen Senders Adventist World Radio ausstrahlt. Der Sender sendet vom Kurzwellen-Relaiszentrum Jangijul in der Nähe von Dushanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan, und war um 1.47 Uhr UTC in Mandarin zu hören. Wir beenden unsere Empfehlungen in den Vereinigten Staaten mit Daten von zwei Kurzwellensendern. WBCQ sendet aus Maine und wurde um 1.40 Uhr UTC auf der sehr seltsamen Out-of-Band-Frequenz 5130 kHz parallel zu 7490 kHz und 9625 kHz gehört, während WMLK mit seinem religiösen Programm um 17.40 Uhr UTC auf der Frequenz 9275 kHz im 31 Meter Band gemeldet wurde. Ja, nach so vielen Daten und Fakten hören wir ein wenig Musik. Argentinische Punkmusik, Ataque 76. Das Stück heißt Pagar o Morir, Zahlen oder Sterben.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt, den internationalen Dienst des argentinischen Radios. Sie hören die Stimme von Markus Christoph. Ich führe Sie heute durch das Programm und wir werfen zum Abschluss oder im letzten Viertel unserer Sendung nochmal einen Blick darauf, was so die deutschsprachige Presse über Argentinien schreibt. Und da haben wir einen interessanten Text von Alan Posener, der in der Welt geschrieben hat, Javier Milei sollte aus der Geschichte lernen und die Finger von den Malvinen lassen. Aber jetzt muss ich mal grundsätzlich dazu sagen, hier in Argentinien werden diese Inseln im Südatlantik ja Malvinas oder wenn man es auf Deutsch dann sagt Malvinen genannt, während sie in Europa ja eher als die Falklands bekannt sind, aber das darf man ja hier in Argentinien gar nicht so laut sagen. Also von daher, Herr Posener hat zwar also immer Falklands geschrieben, ich erlaube mir jetzt aber mal dann Malvinen zu sagen, was jetzt keine politische Richtung vorgeben soll, sondern einfach hier dem Sprachgebrauch entspricht. Also Herr Posener schreibt, die Bewohner der Inseln haben einst mit großer Mehrheit ihre Zugehörigkeit zur britischen Familie betont. Doch nun schwebt Argentiniens Präsident plötzlich eine Hongkong-Lösung vor, was London aber wohl kaum akzeptieren wird. Ein Konflikt scheint vorprogrammiert. Javier Milei nennt Margaret Thatcher eine der größten Führungsgestalten der Menschheitsgeschichte. Warum will er dann einen Konflikt mit Großbritannien über die Malvinen provozieren? Schließlich war es Thatcher, die 1982 mit einer Militäroperation die argentinische Annexion der Inselgruppe beendete und damit auch die Karriere des damaligen Präsidenten General Leopoldo Galtieri. Milei sieht Parallelen zwischen sich und der Eisernen Lady. Nach ihrer Wahl 1979 packte sie mit marktwirtschaftlichen Reformen das sklerotische Großbritannien mit seiner halbsozialistischen und von Gewerkschaften und Bürokraten lahmgelegten Wirtschaft am Nacken und schüttelte es durch. Damit leitete Thatcher zusammen mit Ronald Reagan eine Epoche des Liberalismus ein, die erst 30 Jahre später mit der großen Rezession zu Ende ging. Ähnliches hat Milei mit Argentinien vor, das durch Epochen des staatsgläubigen Populismus von einem der reichsten Länder der Erde zum größten Schuldner des Internationalen Währungsfonds geworden ist. Es ist klar, dass nur radikale Maßnahmen Argentinien retten können. Milei hat aber noch mächtigere innenpolitische Gegner als damals Thatcher. In solchen Krisensituationen mobilisieren Populisten gern nationalistische Emotionen. So taten es die Generäle, die sich 1976 in Argentinien an die Macht geputscht hatten. Als ihre Truppen die Malvinen besetzten, feierten Zehntausende in Buenos Aires die Junta. Zwei Monate später, nach der Rückeroberung der Insel durch die Briten, wurden die Generäle gestürzt. Thatchers Entschlossenheit leitete weltweit eine Ära der Demokratisierung ein. Nun hat Großbritanniens Außenminister David Cameron bei einem Besuch auf den Malvinen die Zugehörigkeit der Insulaner zur britischen Familie betont. Als Cameron noch Premierminister war, hatten sie in einer Volksabstimmung mit 1513 Stimmen gegen 3 ihren Wunsch bekräftigt, beim britischen Mutterland zu bleiben. Milei betont, dass er keine gewaltsame Annexion will. Ihm schwebe eine Hongkong-Lösung vor. Doch gerade nach den Erfahrungen mit Hongkong wird Großbritannien die Malvinen nicht aufgeben. Das könnte sich ändern, wenn es Milei gelingt, aus Argentinien eine stabile, kapitalistische Demokratie zu machen. Dann freilich bräuchte er die Mobilisierung nationaler Gefühle nicht mehr. Jedenfalls sollte Milei aus der Geschichte lernen und die Finger von den Malvinen lassen. Ja, wir hören noch ein wenig Musik, und zwar von Hector Stamponi, Quedémonos aquí. Thank you.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt, den internationalen Dienst des argentinischen Radios von Radio Nacional. Ja, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Sendezeit angekommen. Ich darf mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf mich auch bedanken bei Gloria Sarmiento, die für die Technik zuständig war. Sie haben die Stimme von Markus Christoph gehört, der Sie hier durch das Programm führte. Ich hoffe, Sie konnten einiges an Informationen aus der Sendung herausziehen. Ja, ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie uns gerne Hörerpost zusenden können. Und die E-Mail-Adresse heißt rae@gmail.com. Rae auf Deutsch, alles in einem Wort, @gmail.com. Das würde uns freuen. Ja, die nächste Sendung ist am Montag, dem 26. Februar um 20 Uhr UTC, 17 Uhr in Argentinien. Ja, ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei und ja, bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen. Machen Sie es gut und auf Wiederhören.